Jetzt läuft die Viererkette.
Der FCA-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
Herzlich willkommen zur Viererkette, dem FCA-Podcast der Augsburger Allgemeinen, und zwar in der Regular Season Edition, zum ersten Mal in dieser Spielzeit. Pokal stand an, 2:0 hat der FC Augsburg in Cottbus gewonnen. Angeschaut hat sich das Ganze mein Kollege Marco Scheinhoff. Hallo Marco.
Hallo Flo, hallo zusammen.
Mein Name ist Florian Eiserle und gehen wir mal vor diesem Spiel rein. Cottbus, hat Manuel Baum gesagt, ist eine irre Truppe, auf die uns da erwarten wird in der Lausitz, und hat mit Gesängen trainiert während des Trainings. Also hat Fangesänge eingespielt von Energie Cottbus. Hat für großes Aufsehen gesorgt, kann man sagen, auch außerhalb der Augsburger Stadtmauern. An dich jetzt mal gefragt, Marco. Bisschen ketzerisch von mir, aber war das denn ein derartiger Hexenkessel? Weil ich habe es jetzt im Fernsehen natürlich angeschaut, fand es jetzt nicht so laut, es war auch erkennbar nicht ausverkauft, dieses Stadion. War das der erwartete Hexenkessel?
Sicherlich. Es war schon laut. Die Stimmung ist schon gut. Es ist ja ein kleines Stadion. Also von daher verfängt sich ja da die Stimmung auch deutlich mehr als in der größeren Schüssel. Also ja, Hexenkessel wäre es vielleicht noch mehr geworden, wenn das Spiel noch einen anderen Verlauf genommen hätte. Also wenn Cottbus eventuell ein Tor erzielt hätte, dann wäre es vermutlich noch lauter geworden. Und deswegen, aber die Stimmung war schon gut und man hat schon gemerkt, dass da die Fans, wenn die Mannschaft sie anzündet sozusagen, dass die dann da absolut mitgehen und dass das dann schon richtig laut werden kann. Und ausverkauft war es tatsächlich nicht, waren 16.400 grob, glaube ich. 22.000 passen rein, also es waren schon noch deutlich viele Plätze frei, was wohl angeblich auch mit damit zusammenhängt, soll, dass am Samstag in Cottbus viele Schulanfangsfeiern wohl stattfanden. Also die Schule beginnt jetzt hier wieder am Montag und offensichtlich ist hier dann samstags der Tag, wo dann quasi schon gefeiert wird und wo dann die Kinder schon mit Schultüten durch die Stadt laufen, und offensichtlich war das wohl einer der Gründe, weswegen nicht so viele im Stadion waren, wie sonst vielleicht gekommen wären.
Du meinst, diese ganzen wahnsinnigen ABC-Schützen hätten das Ding angezündet?
Die dann das ganze Pyro mitgebracht hätten und dann...
In den kleinen Schultüten.
In Cottbus gibt es keine Schokolade in der Schultüte, sondern Pyro.
Ah ja, gut. Ja, ja. Gut, dass die keine Zeit hatten am Samstag.
Richtig, sonst wäre es richtig knapp geworden für den FCA. So war natürlich...
Ja, okay, so ging es gerade noch.
Ja,
so übrigens, die Sache mit der simulierten Cottbus-Atmosphäre, die ist nicht ganz neu. Die hat ein Vorgänger, sogar der direkte Vorgänger von Manuel Baum im FCA-Traineramt, auch mal simuliert, Sandro Wagner. Also dann war das 2023 mit der damaligen Spielvereinigung Unterhaching in der Aufstiegsspiel zur dritten Liga auch gegen Cottbus ran musste. Und dann hat er, glaube ich, sogar Pyros am Trainingsplatz von Haching platziert. Und ich weiß nicht, ob damals auch Fangesänge dabei waren, aber da war der auch, sagen wir mal, im Training von Haching sollte damals die Atmosphäre im Stadion der Freundschaft in Cottbus simuliert werden.
Also vielleicht Cottbus, ja. Irgendwas scheint da schon mitzuschwingen mit dem Verein, dass man Dinge machen muss, die man sonst nicht macht, offensichtlich.
Ist total verrückt, ja. Was verbindest du eigentlich mit Cottbus, mal abseits dieses Spiels?
eher weniger, ehrlich gesagt. Warum?
Ja, also einfach nur meine erste Assoziation. Ja, also persönlich jetzt nicht Direktverbindung, aber meine erste...
Spreewaldgurken oder was?
Ich weiß gar nicht, ob die daherkommen, ne?
Nee, aber ist ja nicht Spreewald, ist ja Lausitz. Lausitz. Ich bin irgendwie durch den Spreewald irgendwie durchgefahren mit dem Auto, aber Gurken habe ich da jetzt auch keine gesehen.
Das kann man sagen,
also zumindest nicht.
Spielfeld.
Ja, genau.
Ja. Die waren nur im Spiel. Nein, Tomislav Fiblica. Muss ich immer dran denken, immer Cottbus.
Ja. Geiles Tor auch mal gegen Borussia Mönchengladbach. Schöner hoher Ball, den er sich auf den Kopf hat fallen lassen.
Genau, Marcel Wittecek, Bogenlampe und da rein.
War nicht zu halten, der Ball.
Einer der legendärsten Tore in der Bundesliga-Geschichte. Ja, sehr stark.
Unfassbar.
Und was es auch noch mit Cottbus gibt, Cottbus hält bis heute einen Rekord. Erfahrene Hörer der Viererkette wissen das. Weißt du es noch, Marco, welchen Rekord Energie Cottbus aus ehemaligen Bundesliga-Zeiten immer noch hält?
Nein, keine Ahnung.
ja, den mit den meisten gelben Karten in einer Saison. Anfang der Nullerjahre irgendwann, ich glaube 2002, 2003. Und es gab ja mal eine Phase unter Enrico Maaßen, wo der FCA mit den gelben Karten da ganz nah, genau, Mission Gelb hatten wir damals.
Ja, ja, auch gescheitert.
Also auch das hat nicht geklappt. Naja.
Aber okay. Jetzt Pokalsieger in der Schweiz, also. Also Enrico Maaßen
meine ich. Ja, genau. Ja, genau, also nicht Energie Cottbus.
Nein, auch noch nicht in der sächsischen Schweiz womöglich. Aber.
Ja, die haben doch, ich glaube aber schon, ja, ist das wirklich so weit. Ob jetzt Cottbus irgendwie den, aber.
Bestimmt haben die mal den Landespokal Brandenburg oder so gewonnen. Das kann schon gut sein.
Da bin ich mir sogar sicher. Ja. Da bin ich mir sogar sicher.
Ich habe jetzt gestern allerdings den Pokal nirgends rumstehen sehen. Also in keiner Vitrine. Kurioserweise.
Aber erzähl doch allgemein, ja. Wie war es denn in Cottbus so? Erzähl doch mal. Nimm uns mal mit in die Atmo.
In Stadion, weil mehr kenne ich ja von Cottbus nicht. Also ich war im Stadion und das ist sehr alt und sehr ungewöhnlich. Also der Medienarbeitsraum ist direkt neben so einer Aufwärmhalle irgendwie untergebracht und da haben sich dann die Cottbuser Spieler haben sich dann da quasi, wie nennt man es, sie haben sich aktiviert. Also drinnen, bevor sie dann zum Aufwärmen rausgehen, aktivieren die sich ja schon drinnen, weil man kann ja nicht rausgehen, ohne aktiviert zu sein. Das ist ja Wahnsinn.
Nein,
kannst ja nie ein Spiel machen, wenn du nicht aktiviert bist. Die haben dann quasi in einer Hälfte dieser Turnhalle sich aktiviert und sind dann durch diesen kleinen Gang, der am Medienraum vorbeiführt, wieder Richtung Kabine. Die Kabine des FCA war in einem zweiten Stockwerk von so einem Gebäude. Und zu diesem Gebäude führte dann ein relativ langer Weg Richtung Stadion. Also da musste man schon schätzungsweise 200-300 Meter gehen. Also hatte schon ein bisschen Sorge, ob der eine oder andere vielleicht schon aus der Puste da ankommen wird. Aber die haben es dann alle irgendwie...
Oder sich verläuft. Die kognitiven Fähigkeiten einzelner Spieler.
Ja, aber das Gute ist, dass da ja 11, also du kannst ja immer einem hinterherlaufen. Wenn sich natürlich alle verlaufen, dann wird es schwierig.
Stimmt.
Also wenn sich Kevin Schlotterbeck am Anfang verläuft... Als Kapitän, dann verlaufen sich alle 11. Aber Schlotterbeck traue ich zu, der hat den Weg echt sehr souverän, ist er den abgeschritten und nein, aber es ist ein altes Stadion. Die Pressetribüne ist ganz oben unterm Dach in der allerletzten Reihe untergebracht und mit etwas schwierigen,
wie beim FCA.
Ähnlich, aber mit noch schwierigeren Sichtverhältnissen und dann hängen da noch so, diese Fernseher kennt man gar nicht mehr, so Röhrenfernseher hängen da irgendwie noch an der Decke.
Nee, echt?
Die hängen da tatsächlich, ja. Aber die sind auch nicht gelaufen. Also ich weiß nicht, ob die noch funktioniert hätten. Also wir haben mal versucht draufzudrücken, aber die gingen nicht an. Also ein Kollege aus Cottbus meinte, manchmal laufen die. Weiß ich nicht. Gestern war nicht der Tag, als die gingen. Und deswegen, ja, alles ein bisschen. Aber alles hat natürlich auch seinen Charme, natürlich. Und ja, deswegen war das schon mal ganz nett, da in Cottbus dieses Stadion der Freundschaft erlebt zu haben.
Mhm. Stadion der Freundschaft, auch geiler Name irgendwie.
Ja,
also
ja.
Die haben es nicht verkauft, glaube ich. Das heißt bis jetzt immer noch Stadion der Freundschaft.
Da bin ich mir nicht sicher, ob das nicht irgendwie, als ich es in Google Maps eingegeben habe, ob das nicht irgendeinen Namen hat.
Ja gut, muss ja eigentlich fast so sein, ja. Muss ja eigentlich, also okay, naja.
LEAG Arena vielleicht, kann das sein?
Ach, sehr gut möglich.
Es gibt nämlich einen relativ großen...
Okay, sie haben es verkauft.
Haben sie es verkauft? Hast du geguckt schon?
Nee, ich gucke jetzt gerade, ja. Also red du mal weiter, damit ich so tun kann, dass ob ich dir zuhöre, ja.
Ja, also ich glaube, dass sie den Namen verkauft haben, weil es gibt ein relativ großes, also zumindest bin ich öfters an Hinweisschildern zu einer Firma namens LEAG. Vielleicht spricht man das auch anders aus, LEAG oder was, keine Ahnung, L-E-A-G, glaube ich.
Nee, ich glaube, du hast recht. Es ist das LEAG Energiestadion.
Ja, schau. Ja,
okay.
Das siehst du.
Seit Dezember 23.
Ja. Mhm. Und LEAG macht? Okay. Was macht LEAG?
So viel.
Dass man das auch noch.
LEAG macht bestimmt.
Geile Dinge wahrscheinlich.
Boah, also bestimmt Energie. Bestimmt Energie, weil es heißt LEAG Energiestadion.
Ja,
also
gut, LEAG. Wahrscheinlich wegen Energie Cottbus, oder?
Auch möglich. Aber jetzt
geht Lausitz, nicht das kann mehr natürlich sein. Lausitzer Energie.
Energieaktivitätsgenossenschaft.
Ja,
genau. Jedenfalls. Aktivist Schwarze Pumpe.
Ja, jedenfalls heißt das jetzt anders.
Okay, ja gut, schade.
So, für uns bleibt es immer das Stadion der Freundschaft.
So muss das nämlich sein. So, und jetzt gehen wir mal mitten in das Spiel rein. Ich fand es interessant, es gab eine Änderung beim FCA, gar nicht mal so sehr jetzt in der Aufstellung, die war weitestgehend erwartet, die war es jetzt auch, die erwartete Aufstellung. Aber ein Spieler hatte eine neue Nummer. Das finde ich interessant. Mert Kömö ist von der 36 auf die 10 geswitcht. So, jetzt gibt es da mehrere Deutungsmöglichkeiten. Und eine davon ist, dass der Wechsel vom Tisch ist und der FCA ihn mit der 10 geködert hat und gesagt hat, Junge, du bist uns wichtig, du bist unsere 10. Wir ziehen die Saison zusammen durch. Kann man diese steile These von mir so unterschreiben? Nein, natürlich nicht.
Das hätte mich jetzt auch überrascht. Also fangen wir mal ganz einfach an. Weißt du denn, wer zuletzt die 10 beim FCA getragen hat?
Daniel Bayer, oder?
Nein, es gab einen vor Mert Kömer, der auch noch die 10 hatte, der jetzt nicht mehr da ist, den man jetzt nicht sofort präsent hat. Ich musste gestern auch lange nachdenken, bis mir dann der Name dieses Spielers eingeflüstert wurde. Ich kann dir sagen, er wechselte nach Ungarn.
Nach Ungarn. Ah, Moment. Ja, dann weiß ich es. Arne Meyer. Ja.
Korrekt. Also Arne Meyer war der letzte Spieler, hat man nicht sofort präsent, aber das war der letzte Spieler, der zu Recht die 10 getragen hat. Und aber um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich glaube oder bin sicher, dass der Wunsch jetzt von Mert Kömer ausging, dass der, glaube ich, schon länger mal mit sich herumgetragen hat, diese 10 gerne auf dem Rücken haben zu wollen. Und jetzt ist sie frei, jetzt hat er das wohl angesprochen. Es gab von Vereinsseite da auch nichts dagegen. Und dann hat man gesagt, okay, dann wechselst du jetzt zur 10. Benjamin Weber hat, mit dem ich gestern kurz drüber geredet, er sagte, dass diese Rückennummern jetzt eher für die Spieler eine größere Bedeutung oder für manchen Spieler auch nicht für jeden. Manchen Spieler ist es wurscht, was er für eine Nummer hat. Aber der eine oder andere Spieler, den interessiert es dann schon. Also das heißt, jetzt in dem Fall würde ich sagen, dass Mert Kömer schon großes Interesse daran hatte, die 10 zu tragen, was ja auch ein bisschen zu seiner Position auf dem Spielfeld passen könnte. Und der Verein dann einfach sagt, okay, die 10 ist frei, lass uns drüber reden, nimm sie. Und also Weber hat jetzt zumindest nicht bestätigt, dass damit jetzt definitiv ein Wechsel vom Tisch sein muss. Natürlich ist es ein Zeichen, kann man so sicherlich auch werden, wenn der Verein jetzt sagt, nö, du bist uns wurscht, du gehst eh, dann hätten sie ihm nicht die 10 gegeben. Ich glaube, da brauchen wir uns jetzt auch nichts vormachen. Also ich glaube, das ist schon auch von gegenseitiger Wertschätzung, dann kann man da durchaus oder muss man davon auch reden. Und genau so, deswegen ist er jetzt gestern am Samstag ja erstmals mit der 10 aufgelaufen. Allerdings ja auch nur wenige Augenblicke, also kam er erst in der Nachspielzeit dann aufs Feld, hatte da aber ein paar ganz gute Aktionen, also weil ich Benjamin Weber auch gefragt habe, so eine 10 kann ja auch den Rücken schwerer machen, also es kann dich ja auch erstmal erdrücken, aber da meinte er, nee, den Eindruck hatte er gar nicht, also er hatte sogar einen sehr guten Eindruck jetzt am Samstag von den wenigen Augenblicken, die Kömür hatte, dass er sich da echt nochmal kurz zeigen konnte.
Wobei die 10 ja wirklich, also die Schlossallee unter den Nummern ist, ne? Muss man schon sagen. Gerade vielleicht für so einen Spieler wie Mert Kömür, der sich ja auch in dieser Tradition der klassischen Zehner sieht, idealerweise genau da spielen möchte. Ja, ich glaube schon, dass das ein Punkt ist, der dazu jetzt nicht im allerersten und auch nicht im zweiten Rang, aber vielleicht irgendwo schon auf der Punkteliste dafür ist, wenn er sagt, gehe ich, bleibe ich. Wenn man dann merkt, okay, so generell der Verein traut mir das zu, die 10 zu haben, sollte er vielleicht ausblenden, dass Arne Meyer die vorher hatte und vielleicht dann
den kennt er vermutlich schon gar nicht mehr, wer weiß.
Den kennt er gar nicht mehr, das ist richtig, ja, genau. Nee, aber ist ein Spieler, den ich, also ich gebe mich da erneut als Kümmer-Fan zu erkennen, den ich toll finde, der von dem ich sage, das ist vielleicht der technisch Beste im Kader sogar.
Ja,
Claude Maurice stimmt, richtig, auch sehr gut. Ja, aber einer der Besten im Kader, der tatsächlich sehr viele Momente hat, wo ich sage, da hoffe ich mir einfach während des Spiels mehr davon. Der kann richtig gut kicken und ich hoffe, den werden wir noch ein paar Jahre vielleicht sogar hier sehen. Und ich hoffe, dass er vielleicht endlich mal den ganz großen Durchbruch schafft. Hat natürlich den taktischen Nachteil, dass so seine Position, die er ganz klassisch haben möchte, eigentlich nicht immer frei ist im Baumschen System. Ja. Dass es die nicht immer gibt. Aber mal gucken. So, da gehen wir jetzt mal ins Spiel rein. Es war ein klassisches Pokalspiel des FC Augsburg, würde ich sagen. Stimmst du mir dabei zu, lieber Marco?
Ja, das war, ja. Also ja, vor einem Jahr in Halle war es, glaube ich, auch ein 2-0-Sieg, wenn ich mich noch recht erinnere. Die spielen aber auch, war damals Regionalligist mit, glaube ich, wenn ich richtig weiß, mit zwar Drittliga-Bedingungen, aber tatsächlich ein Regionalligist. Jetzt immerhin ja 2 Ligen höher, Cottbus. Und davor hat ja jeder gewarnt, dass es kaum ein unangenehmeres Los geben kann. Als ist ja, wenn man rein drauf guckt, schlimmer als ein Zweitligist, kann es ja in der ersten Runde nicht gehen. Also ein Bundesligist kriegst du ja nicht. Deswegen war natürlich ein Zweitligist auswärts schon eine Aufgabe, vor der ja auch jeder gewarnt hat, egal ob es jetzt Manuel Baum oder Spieler oder egal mit wem man geredet hat, war jedem bewusst, das wird eklig, das wird unangenehm, das wird ein blödes oder kann ein blödes Spiel werden. Und es wurde ja jetzt auch kein Selbstläufer. Also es war ja schon von Anfang an zu merken, die Mannschaft tut sich schwer, sie hat aber auch nicht so, also sie stand defensiv, würde ich sagen, ein bisschen kompakter, als es in den vergangenen Testspielen war. Stichwort Leeds mit 3 Gegentoren in der ersten halben Stunde, Sassuolo auch mehrere Gegentore. Und ja, also die Defensive hatte sich aus meiner Sicht ein bisschen stabilisiert. Offensivspiel war jetzt auch wieder sehr, sehr überschaubar, weil Manuel Baum hat es nach dem Spiel auch gesagt, einfach viel zu viele technische Fehler. Es hat einfach zu lange gedauert, die Bälle zu verarbeiten. Er sagt, seine Spieler brauchten 2-3 Kontakte, bis der Ball so am Fuß lag, um richtig weiterspielen zu können. Und es ist natürlich einfach zu lang. Der muss mit dem ersten Kontakt, muss das perfekt sein, sonst läuft es nicht richtig. Und die Sechser im Zentrum fand ich diesmal auch nicht so stark, wo ja sonst Rieder und Massengo sehr überzeugend auftreten. Die hatten irgendwie auch nicht so den idealsten Tag. Die haben manchmal vogelwilde Dinge gemacht, viel zu früh die Cottbuser im Mittelfeld attackiert. Damit war dann der Raum zwischen den Sechsern und der Dreierkette hinten zu groß. Und das haben einfach viele Dinge, gerade in der ersten Halbzeit, nicht so gepasst, wie sie hätten passen sollen. Und ja, dann tust du dich in so einem Spiel natürlich auch schwer. Du hast ein paar, 2-3 Chancen. Marius Wolf, denke ich dran, Kopfball nach dem Eckball, also mal rechts auf der rechten Seite durch war. Gregoritsch hatte einen ganz aussichtsreichen Kopfball mal in der ersten Halbzeit. Aber das waren jetzt nicht so, wo du sagst, das sind jetzt die Dinger, die rein müssen. Cottbus hat es allerdings auch nicht. Also es waren jetzt auch eher so Halbchancen oder Fernschüsse oder solche Dinge. Deswegen, ja. Am Ende, glaube ich, war es okay, der Sieg. 2-0, man hätte vielleicht das 2-0 noch einen Tick früher machen können, dann wäre die Schlussphase nicht mehr ganz so aufregend gewesen, aber so insgesamt war es ein okayer Pokalauftritt.
Ja, aber natürlich einer, der muss immer gezündet hat, wo man gedacht hat, wenn da tatsächlich ein Tor fällt, für Cottbus jetzt mal, ja, dann wird es, glaube ich, ganz schön unangenehm. Also das war wirklich der Worst Case natürlich sowieso. Ja. Hinten liegen ist immer schlecht im Pokal, ja, aber natürlich in dem Fall wäre es natürlich jetzt, glaube ich, nochmal einen zusätzlichen Faktor geworden.
Ja, du hast auch gemerkt, dass das Stadion von Minute zu Minute, wo es 0-0 stand und die gemerkt haben, da geht vielleicht was, dass das Stadion dann auch, also die Zuschauer dann noch immer mehr natürlich zur Unterstützung da waren. Also die haben ja schon dann irgendwie gespürt, das müssen wir nicht zwingend verlieren heute, dieses Spiel. Und deswegen, ja, wie du sagst, ein Tor für Cottbus. Oder was Benjamin Weber, fand ich auch ganz spannend nach dem Spiel, was er gemeint hat, er war ganz froh, dass das Spiel um 13 Uhr losging, dass es jetzt kein Flutlichtspiel war, weil so ein Flutlichtspiel hätte nochmal eine andere Atmosphäre vielleicht hergestellt und dann wäre es nochmal ekliger geworden. Deswegen, sagen wir mal, ist der Samstag so, wie er abgelaufen ist, okay.
Die hätten ja auch die Grundschüler mehr wieder
sein,
weil
ich glaube,
waren wahrscheinlich die Feiern fertig da.
Ja, richtig, ja, das wäre natürlich, und die sind ja oft auch abends noch unterwegs, diese Grundschüler, das wissen wir ja auch.
Die marodierenden Horden da durch Cottbus mit ihren kleinen Schultüten.
Ich glaube auch, dass der DFB oder auch der FCA wahrscheinlich, das einfach, dieses Spiel wurde einfach nach diesem so festgelegt, dass einfach klar war, die Grundschüler sind nicht da. Ja. Sonst hätte es gar nicht nach Cottbus fahren müssen. Also das hätte es ja nie gewinnen können, wenn die da gewesen wären.
Nee, und vor allem, was meinst du, was da Polizeiaufgebot auch brauchst, ne?
Ja, also, um das zu sichern. Da müssen die ja aus Berlin, müssen die ja her, die ganze, muss ja wahrscheinlich, Wahnsinn. Wahrscheinlich brauchst du gar die Bundeswehr noch anfordern, irgendwie zur Unterstützung.
Ja.
Das wäre ja
purer Wahnsinn gewesen.
Ja, so war das schon okay.
Deswegen, so ging es gerade noch so.
Ja, so war es gerade noch machbar, ja.
Ja, aber vielleicht nochmal zum FCA zurück.
Ja, ja.
Es war so ein bisschen zu sehen, also so offensiv, wie du gesagt hast, da greift es noch nicht so ein Rad ins andere. Ich würde jetzt mal zwei Positionen rausheben, wo ich sage, die habe ich jetzt nicht wirklich verstanden, nämlich zum einen Marius Wolf, der finde ich in meinen Augen, sorry, es kommt wieder Wolf-Pashing, aber ich fand es einfach kein gutes Spiel gemacht hat. Also nach vorne, ein Tor hätte er machen müssen, kurz vor Schluss, das, wo er freigespielt worden ist von, ich glaube sogar Kömür war es, glaube ich, gell? Ja, wo Kömür den Ball von links reingibt und dann Fellhauer, ich weiß nicht, ob das seine Position ist, also links offensiv, das hat er gegen Sassuolo ganz gut gemacht, aber gegen Cottbus am Samstag, ich finde, da hat man schon gemerkt, da fühlt er sich jetzt nicht klassisch wohl, er ist ja eigentlich ein zentral defensiver Mittelfeldspieler.
Ja, oder auf der rechten Seite, genau,
ja.
Also eher defensiv, ja. Ja,
genau. Ja. Und eigentlich weiß ich nicht, ob das jetzt die ideale Formation ist, wie siehst du das?
Ja, also bei Wolf, ja, ich fand's okay. Also ja, wenn er den Kopfball in der ersten Halbzeit da reinmacht nach der Ecke von Massengo, glaube ich, war's. Macht er schon gut. Ich glaube, da hat er auch schon mal ein Tor gemacht oder zumindest mal so vorbereitet. Also der Laufweg und alles, das war schon okay. Ja, also ich würde jetzt auch, wenn ich jetzt Trainer wäre, wahrscheinlich eher Robin Fellhauer rechts hinten stellen. Aber du hast halt jetzt momentan Claude Maurice fehlt dir, der ja noch angeschlagen ist. Der jetzt eventuell dann da spielen könnte, wo Fellhauer jetzt spielt. Oder ja, Oder ob du mal mit einer Doppelspitze Ribeiro Gregoritsch könntest ja auch mal versuchen, dass du Ribeiro mal nach außen zum Beispiel stellst, der selber von sich sagt, er kann auch, er muss nicht zwingend im Zentrum spielen, sondern er könnte auch auf der Außen spielen. Ja, also Fellhauer hatte gestern am Samstag kein gutes Spiel. Was fand ich auch auffällig war, dass die Abstimmung mit Hennes Behrens auch noch nicht wirklich passt. Also da hat man schon gemerkt, da waren ein paar Szenen, wo einfach der eine nicht wusste, was der andere jetzt macht, was vielleicht aber auch völlig verständlich ist. Hennes Behrens ist ja jetzt erst seit ein paar Wochen da, kam neu, also der braucht einfach noch seine Zeit. Das hat Manuel Baum gestern am Samstag im Spiel auch gemeint, das dauert einfach. Also diese Abläufe kriegst du nur rein, wenn du spielst. So blöd sich's anhört, aber das ist nun mal so. Und deswegen macht er sich da jetzt auch keine Sorgen, dass da, also Behrens ist einfach, der macht es sehr, sehr solide. Das ist einfach ein sehr lernwilliger, ein sehr gieriger Spieler, der rauf und runter rennt, der ja, glaube ich, die Triathlon-Gene seiner Mutter und seiner Schwester einfach in sich hat und rennen kann. Und der ist sicherlich irgendwann einen richtig, richtig guten Pater auf der linken Seite als Janulis Nachfolger haben wird, aber der sich einfach momentan aus verständlichen Gründen einfach auch noch schwer tut, jetzt erstmal vieles neu, vieles anders, als vielleicht in Heidenheim war bei seiner Ausleihe. Und der muss sich da einfach reinfinden und dann jetzt mit Fellhauer halt auch einen Spieler auf seiner Seite hat, der jetzt auch nicht zwingend, wie du schon sagst, jetzt da immer spielt auf der Position und vielleicht auch nicht zwingend seine allerliebste Position ist. Und ja, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es gegen Schalke vielleicht die eine oder andere Änderung in der Startelf geben könnte.
Mhm. Was war eigentlich mit Jeffrey Haube-Leo? Der hat gefehlt.
Ja, der war krank. Also der hat von Donnerstag auf Freitag Fieber bekommen und ist dann in Augsburg geblieben. Aber wäre wahrscheinlich ähnlich in der Startelf gewesen. Er hat ja Teile der Vorbereitung pausieren müssen wegen einer Prellung am Fuß. Und hat er jetzt auch in Leeds, wurde er eingewechselt eine halbe Stunde vor Schluss. Also ich gehe davon aus, dass er, auch wenn er jetzt kein Fieber bekommen hätte, dass er wahrscheinlich erstmal auf der Bank gesessen wäre.
Jetzt haben wir zwei Spieler gesprochen, die aus diversen Gründen, oder mehrere Spieler, die so ein bisschen gestruggelt haben. Jetzt heben wir mal mit unserer ersten Kategorie des Podcasts den Spieler des Spiels hervor. Da gibt es ein eindeutiges Votum, sowohl bei dir als auch bei den Usern, die wir auf unserem WhatsApp-Kanal FCA Kompakt, alle FC Augsburg News, solltet ihr den noch nicht abonniert haben, schleunigst nachholen. Da gibt es immer die aktuellen News vom FC Augsburg und ihr könnt eben nach jedem Spiel abstimmen, wer euer Spieler des Spiels ist. Haben wir diesmal auch gefragt. Und ist es geworden, wer, Marco?
Marius Wolf.
Ja.
Nein, natürlich nicht. Anton Karte natürlich, ganz klar.
Ja. Genau, Anton Kade, also hat das Tor gemacht, war aber auch so wirklich ein Aktivposten vorne drin. War schon gegen Sassuolo so, fand ich. Also, dass man gesehen hat, der ist richtig gut drauf gerade. Richtig
Wahnsinn,
gute Form.
Ja, sagt er, also Manuel Baum gestern auch nach dem Spiel, der hat schon jetzt eine herausragende Form, so hat er es, glaube ich, wörtlich gesagt. Und er ist einfach froh, ihn in der Mannschaft zu haben. Und ich glaube, er wäre auch froh, das noch länger zu haben. Also Anton Kade einfach durch seine Schnelligkeit, durch den Abschluss, das war jetzt so der Moment, dieses Tor, da hat alles funktioniert, da war der erste Kontakt, hat gepasst, spielt sich am Gegner vorbei und schießt ihn dann flach ins Tor gegen die Laufrichtung vom Torwart, also einfach perfekt und genau, für die Momente ist er da, ist auch immer sehr, sehr kritisch mit sich. Er meinte danach im Spiel, er hätte auch noch zwei, drei andere Tore oder mehr Tore machen können. Er hatte tatsächlich noch zwei, drei Schuss oder ganz gute Möglichkeiten, wo er auch fast alleine Richtung Tor, wo es dann Koppus aber noch im letzten Moment ganz gut verteidigt. Ja, also Kade ist einfach derzeit, würde ich sagen, man redet ja gerne von Unterschiedsspieler und wenn der FCA momentan einen hat, würde ich sagen, Claude Maurice könnte es sein, wenn er wieder fit ist. Aber Anton Kade ist definitiv jetzt momentan ein Unterschiedsspieler.
Und kommt auch noch dazu, letzte Saison ist er ja relativ spät erst vor Saisonbeginn gekommen aus Basel. Ja. Da hat er jetzt die Vorbereitung nicht mitmachen können. Jetzt merkst du den, finde ich, einfach an. Der hat jetzt ein Jahr lang den Großteil seiner Mitspieler kennenlernen können, der weiß jetzt die Gegebenheiten, kennt sich im Verein aus und so. Also das sind alles Erfahrungswerte, auf die er bauen kann. Und dann macht er, glaube ich, einfach aufgrund seiner Entwicklung nochmal einen Schritt weiter vorne, weil er einfach, wie hat er das, 22, genau. Also in dem Alter entwickelst du dich einfach nochmal fast zwangsläufig, würde ich mal sagen, ein bisschen nach vorne.
Ja.
Und davon profitiert der FCA jetzt gerade ganz massiv. Und noch dazu ist er natürlich sehr, Lucien Favre würde sagen, wie war das Wort? Also man kann ihn überall einsetzen.
So, ja.
Genau. Fällt das Wort nicht ein. Polyvalenz. Genau, ein polyvalenter Spieler. Grad, ja. Ein polyvalenter Spieler. Genau, nee, also deswegen Anton Kade völlig zu Recht und auch mit, ja, das kann man sagen, mit überwältigender Mehrheit, sowohl bei den Usern als auch bei dir, Marco, ja, zum Spieler des Spiels gewählt worden.
Wobei ich auch sagen muss, vielleicht einen nicht vergessen, den ich gestern jetzt auch nach am Samstag jetzt auch tatsächlich sehr stark fand, der ein bisschen, der auch von sich selbst sagt, der hatte eine schwere Vorbereitung. Kevin Schlotterbeck fand ich am Samstag auch. Mhm. Wirklich in zwei Situationen, wo er gegen eine Übermacht der Cottbusser fast alleine verteidigen muss und es ihm dann gelingt, dass der Ball nicht ins Tor geht und er danach feiert, als hätte er ein Tor geschossen. Und genauso muss es ja dann auch sein. Also das ist genau die Momente für einen Verteidiger, die der braucht. Und er hat selbst dann nach dem Spiel gesagt, dass er einfach zuletzt viele so unnötige, so komische Fehler in seinem Spiel drin hatte und hat es dann mit einem Analysten für sich besprochen, was da los ist, wie er die wieder rauskriegt. Und gut, am Samstag hatte er auch zwei Szenen, da ist, glaube ich, dem einen oder anderen auch mal kurz der Atem stocken geblieben, als er im eigenen, erinnere mich an eine Szene in der zweiten Halbzeit, als er gegen zwei Cottbusser dann 30 Meter vor dem eigenen Tor anfängt zu dribbeln, wenn er da den Ball verliert. Dann wird's richtig eng. Und da hat er, das waren zwei Momente, mindestens in der ersten Halbzeit definitiv auch, wo er sowas wieder versucht hat und es ging gut. Dann kann man danach sagen, okay, sah souverän aus, aber wenn's schief geht, dann stehen wir wieder hier und dann muss er wieder analysieren, was da passiert ist. Aber es ging alles gut. Ich finde, er hat eine sehr, sehr solide Leistung gezeigt. Er war Kapitän. Was er immer wieder betont, ja auch eine große Ehre sei, einen Bundesligisten als Kapitän aufs Feld zu führen. Und hat momentan auch, zumindest jetzt am Samstag, hatte er die Nase vor Calvin Brackelmann, der ja sein Konkurrent ist auf der linken Position in der Dreierkette, hat er vorn. Und jetzt mal gucken, ob das gegen Schalke auch so sein wird.
Mhm. Also es war eine echte Monster-Grätsch. Das war 43. Minute, genau, ich habe es gerade hergesucht, ja. gegen Copado, übrigens der Sohn von Francisco Copado, ne? Lucas Copado.
Er heißt aber irgendwie, in der Aufstellung stand er mit Copado Schrobenhauser oder so ähnlich. Also er muss offensichtlich Frau Schrobenhauser oder ein Mann Schrobenhauser, wer weiß, aber.
Nein, es ist eine Frau Schrobenhauser. Eine Frau Schrobenhauser, der Anton Schrobenhauser, der langjährige Patron der Spielvereinigung Unterhaching. Ah, und deren Tochter wiederum hat Francesco Copado, der auch lange Zeit wir kommen immer wieder auf die Spielvereinigung Unterhaching.
Das ist Wahnsinn.
Also Francesco Copado, der ja lange Zeit für Haching gespielt hat, hat die Tochter von Anton Schrobenhauser geheiratet und deswegen heißt Lucas Copado, offiziell Lucas Copado Schrobenhauser.
Achso, er ist nicht mit der Frau Schrobenhauser, sondern sein Papa ist quasi mit der Frau Schrobenhauser verheiratet.
Genau. Schrobenhauser ist die Mama.
Okay, verstehe.
Genau.
Ja, aber das war auf jeden Fall eine Monstergrätsche und ich erinnere mich noch an eine andere Szene, die du jetzt beschrieben hast, die ging, glaube ich, von der linken Angriffsseite von Cottbus aus, also von der rechten Abwehrseite FCA. Und die andere, die ich noch im Kopf habe, ist eher zentral, als er quasi als zwei Cottbusser auf ihn zulaufen und er wirklich ganz alleine. Genau, und er dann ganz alleine. Und dann im ersten Moment dachte ich, was macht er? Er lässt die Mitte sehr offen. Und aber ich glaube, dass das sehr clever von ihm war. Und er dann im letzten Moment, als der Hannemann, glaube ich, hat dann den Abschluss versucht. Ja. Und dass er den dann noch dann auch noch upgrade oder abblocken kann, den Schuss. Also das waren zwei wirklich sehr, sehr wichtige Rettungstaten, die Schlotterbeck da gezeigt hat.
Total, ja. Und vor allem bei dem Copado-Ding auch noch, da war es so, also das hat man im Fernsehen gut gesehen, eigentlich hat er ja beim ersten Mal gegrätscht schon und eigentlich hat er den Ball dann schon, aber dann erwischt er den Ball so blöd mit dem Oberschenkel beim Grätschen und schießt ihm den sozusagen, dem Copado, nochmal in den Lauf hinein mit seinem Oberschenkel während der Grätsche, also ein bisschen doof gelaufen. Ja. Und dann musste er nochmal anlaufen und hat sich da wirklich dann in allerletzter Sekunde da mit der Grätsche reingeworfen und verhindert, dass Copado den Ball im Strafraum reinbringt. Also das war à la Bonheur von Schlotti. Und auch da finde ich, finde es gut, wenn der mehr spielt, weil ich glaube, der tut der Mannschaft gut. Das ist einer, der, man redet immer davon, der ist für die Kabine wichtig und der ist der, aber das ist auch jemand, der auf dem Platz wichtig ist, der Führungsaufgaben annimmt und sucht und der letzte Saison einfach das Pech hatte, dass Thesiger es einfach sehr gut gemacht hat, der jetzt weg ist. Weiß nicht, wie gut Brackelmann macht, aber.
Ja, also ich glaube, Baum sieht beide in etwa auf Augenhöhe. Ich habe gestern am Samstag nach dem Spiel auch kurz über die Personalie eben geredet. Also er hat es auch damit erklärt, in der ersten Pokalrunde setzt man gerne oder setzt er gerne Spieler ein, die schon ein bisschen Pokalerfahrung auch haben. Deswegen Gregoric im Sturm. Einfach weil er weiß, was in so einer ersten Pokalrunde auf einen zukommen kann. Schlotterbeck hat da Erfahrung und das hat, glaube ich, dann auch. Aber auch Baum hat dann nach dem Spiel betont, dass Brackelmann es gerade auch in Leeds, als er in der zweiten Halbzeit reinkam bei dem 0-4, dass er das sehr, sehr gut, sehr, sehr solide gemacht hätte und dass der FCA noch viel Freude in Zukunft an Brackelmann haben wird. Das waren so die Worte von Baum, was ja so klingt, dass er dann vielleicht irgendwann mal, wer weiß wann, vielleicht gar nicht so in weiter Ferne mal seine Chance kriegen wird.
Okay. Und dann gab es noch einen Spieler, über den würde ich ganz kurz sprechen. Ein Augsburger, ein gebürtiger Augsburger auf Seiten von Cottbus. Das war mir gar nicht so bewusst, nämlich Justin Butler. Hat das Licht der Welt erblickt vor 25 Jahren. Am 23. März, nämlich an meinem Geburtstag, aber ein bisschen später, in Augsburg. Und kommt eigentlich aus Hochzoll. Und hat dann über die Station Bayern, Ingolstadt, Mannheim, Dortmund 2, Sandhausen den Weg nach Cottbus gefunden letztes Jahr und war tatsächlich auch ein recht agiler Kerl, als er eingewechselt worden ist gegen den FCA, war vielleicht, nehmen wir es mal an, noch ein bisschen motiviert gegen seine Geburtsstadt. Also ist gekommen nach 57 Minuten für den Kollegen Hannemann, aber auch ein interessanter Spieler, also jetzt nicht zwingend für den FCA, aber in Butler.
Aber war der nicht beim FCA schon? Also ich glaube, dass ihn Manuel Baum am Donnerstag in der Pressekonferenz erwähnt hatte, dass er zu seiner ersten Zeit, also Baums erster Zeit hier, beim FCA war. Oder verwechsel ich den jetzt?
Ganz knapp. Also bis 30. Juni 2016 war er beim FCA und Baum, okay. Da war Baum NLZ-Leiter, stimmt. Also das,
ja, also
den müsste dann schon gekannt haben.
Genau, er hat ihn auf jeden Fall erwähnt, dass er ihn kennt, ja. Und mit ihm zusammengearbeitet hat, in welcher Form.
Ja, also Baum ist Dezember 2016 das erste Mal der FCA-Trainer, damals auch noch interimistisch geworden. Und Butler war bis Juni 2016 in Augsburg. Also ja, man kennt sich offenbar.
Man kennt
sich. Danach dann zu den Bayern. Ja. 3 Jahre bei den Bayern, ein Regionalligaspiel und dann eher, sagen wir mal, über andere Ecken dann zum Spielen gekommen. Ja, Justin Butler, schneller Typ, sehr trickreicher, also hat einen guten Eindruck gemacht. Ja,
aber
nicht zwingend jetzt was für die Bundesliga-Mannschaft, trotzdem interessant, dass der da war. So. Was haben wir noch zu sagen? Wir haben, solltet ihr das noch nicht gelesen haben, dann empfehlen wir euch das hiermit, ein längeres Interview mit Manuel Baum geführt, wo es nicht zwingend um sagen wir, das aktuelle Geschehen ging in der Liga, sondern um so Themen wie Nachwuchsförderung, Kultur innerhalb des FC Augsburg, fand ich ganz interessant. Hat auch als jemand, der im Nachwuchsleistungszentrumsbereich ja lange gearbeitet hat, auch recht kritische Worte gefunden im Jugendbereich, weil er gesagt hat, wir haben zu viele Ampeln aufgestellt, das fand ich ganz interessant. Also zu viele Verhaltensregeln, die direkt schwarz-weiß sind für die Jugend und das ist vielleicht einer der Gründe, warum so wenig individuell nach oben durchkommt. Sehr interessant, solltet ihr das noch nicht gelesen haben, holt es doch nach. Fand ich sehr interessant, mit dem Herrn Baum da zu sprechen. Ja, wir haben eine weitere Rubrik, die heißt News vom Ex. Und da gucken wir auf ehemalige FCA-Aktive in jedweder Form und gucken in dieser Woche auf 2 Spieler gleich, auf Arne Engels und Jenan Pejcinovic. Warum? Weil die beide gewechselt sind von ihren Vereinen, von denen sie vom FC Augsburg zum anderen Verein und jetzt nochmal vom anderen Verein zum anderen Verein, im Fall von Engels von Celtic Glasgow zu West Ham, im Fall von Pejcinovic von Wolfsburg zum VfB Stuttgart. Warum ist das interessant für uns, Marco?
Weil das, glaube ich, den ein oder anderen Euro noch in die Kasse des FCA gespült hat, dank dieser Weiterverkaufsbeteiligung. Ich glaube, wir reden in der Summe von knapp 7 Millionen Euro, kann das gut
sein? Ja,
viereinhalb und zweieinhalb, glaube ich.
4 und 2,5. Also 4 gab es für Pejcinovic. 4 gab es für Arne Engels und 2,5 für Pejcinovic.
Also ja,
Ja. Ja. Also nicht schlecht, 6,5 Millionen, das ist, muss man auch mal sich vor Augen führen, das ist der Etat von einem abstiegsgefährdeten Zweitligisten oder einem guten Drittligisten, also den der FC Augsburg jetzt tatsächlich nur über Weiterverkaufsbeteiligungen eingenommen hat mit den ehemaligen Spielern. Das ist auch nicht ganz schlecht. Ja.
Pecinovic scheint jetzt kein ganz schlechter zu sein. Also zumindest deutet der Freitagabend mit seinem Stuttgart-Debüt darauf hin, dass er vielleicht Talent hat, Tore zu schießen. Womöglich.
Ja, unter anderem 3 Tore hat er gemacht beim 4:0 Erfolg des VfB Stuttgart. Hat letzte Saison
in Rostock allerdings. Also muss man auch noch dazu sagen. Stimmt. Also es war Rostock. Es war nicht Cottbus. Genau. Das muss man auch sagen.
Ja, in Rostock weiß jeder, da haben die Grundschüler Zeit. Das war
Freitag sowieso. Freitags hat in Rostock jeder Zeit.
Freitagabend. Ja, genau, deswegen, da Pecinovic mit einer herausragenden Leistung, das könnte man ein bisschen, das könnte man ein oder zwei Haare in der Suppe finden und sagen, naja, noch besser wäre es ja gewesen, wenn der Pecinovic diese Tore jetzt für den FCA gemacht hätte.
Ja.
Naja,
ja,
der Käse ist gebissen natürlich, aber.
Ja, das ist immer so im Nachhinein, ja. Ja. Man muss halt irgendwann entscheiden, lässt man ihn gehen oder nicht und.
Mhm. Ja. Ja, das war natürlich auch, der ist gegangen in der Zeit, der ist ja als 17-Jähriger gegangen, wo es, sagen wir, die Durchlässigkeit für Spieler aus dem eigenen Stall jetzt ein bisschen schwieriger war. Ich weiß nicht, ob da gerade Weinzierl-Trainer war, ich glaube fast schon. Ja, das ist natürlich eine andere Perspektive, die du dann als Jugendspieler hast. Das ist einfach so. Und umso besser, dass zumindest jetzt nochmal ein bisschen Geld für den FC Augsburg rauskommt. Ich wage mal zu behaupten, die 25 Millionen, für die Pecinovic jetzt von Wolfsburg zu Stuttgart gewechselt ist, könnte sein, dass der im Laufe seiner Karriere noch für noch mehr Geld den Verein wechseln könnte.
Das ist der
Punkt. Irgendwann. Ja. Genau, News vom Ex war eine gute Sache. Dann wollen wir noch auf was hinweisen, was abseits des grünen Rasens führt, aber eben nicht nur. Ihr solltet euch den 11. September merken, wenn ihr im Großraum Augsburg wohnt. Warum? Weil an diesem Tag eine Ausstellung startet, die, finde ich, jetzt schon sehr sehenswert klingt und es bestimmt auch ist. Die nennt sich Aufgestellt und ausgegrenzt, jüdisches Sportleben in Augsburg und Schwaben. Gemacht hat diese Ausstellung die Uni Augsburg, respektive Studis von der Uni Augsburg, Mitarbeiter des Jüdischen Museums Augsburg, Schwaben waren dabei und viele Mitglieder des FC Augsburg, denen das Ganze, das weiß ich auch, eine Herzensangelegenheit ist, genau wie den vorangenannten mit Sicherheit auch. Um was geht's dabei? Es geht darum, um das Leben von jüdischen Sportlern, Fußballern, aber eben nicht nur Fußballern, die im Jahr 1933 einen harten Cut erfahren haben. Durch die Machtübernahme der Nationalsozialisten hat die Teilhabe dieser Sportler geendet in Sportvereinen, jüdische Sportlerinnen und Sportler. Die wurden da aus den Vereinen ausgeschlossen und wie es mit denen weitergeht und wie sie die Zeit des Nationalsozialismus und auch des Zweiten Weltkriegs erlebt haben, damit beschäftigt sich diese Ausstellung. Was auch tatsächlich gar nicht so leicht ist, weiß ich, die Forschung, weil es nicht immer den ganz großen Antrieb gab für die Zeit während des Nationalsozialismus oder auch danach, da einen Datensatz zu schaffen, was überhaupt mit den Jüdinnen und Juden passiert ist, die eigentlich ja aus allen gesellschaftlichen Bereichen der Stadt ausgeschlossen wurden. Eine große Rolle hat dabei die private Tennisgesellschaft Augsburg geboten, aber das seht ihr euch am besten selber an. Starten wird diese Ausstellung, wie gesagt, am 11. September. Zu sehen ist sie bis 15. November bei freiem Eintritt im Maximilian-Museum Augsburg. Es gibt auch kostenlose Führungen. Die finden statt, sage ich auch jetzt schon mal, am 20. September, am 13. Oktober und am 15. November, jeweils um 16 Uhr. Googelt einfach mal Maximilian-Museum und Jüdisches Museum Augsburg-Schwaben. Da werdet ihr garantiert fündig, auch unter fcaugsburg.de/erinnern. Findet ihr Informationen. Ist eine tolle Sache, auf die wir dezidierterweise hier hinweisen möchten. Und wenn ihr Lehrer oder Lehrerinnen seid, ich weiß, dass uns Lehrer und Lehrerinnen zuhören, dann habt es doch gesondert nochmal ins Auge, weil das Ganze ist als Wanderausstellung konzipiert. Bedeutet, ist vielleicht nicht ganz ausgeschlossen, dass auch eine Schule an dieser Ausstellung mal teilhaben kann und das bei sich ausstellen kann. Deswegen, 11. September geht's los, die Ausstellung zu jüdischen Sportlerinnen und Sportlern während der NS-Zeit, sehr sehenswert. Shoutout an Matthias Bitzel vom FC Augsburg, von dem ich weiß, wie gesagt, dass das immer eine Herzensangelegenheit ist, aber natürlich auch allen anderen, die daran beteiligt waren, eine tolle Aktion und da reisen wir sehr gerne darauf hin. Dann haben wir noch eine Rubrik, Marco. Nämlich, wenn dieses Spiel ein Song wäre, dann wäre es Nicht schön, aber laut von Guacamole Boys. Nicht schön, aber laut. Nicht schön, aber laut. Also kann man das über Cottbus sagen?
Weiß ich nicht. Also das wäre jetzt, ein bisschen vermessen. Also das will ich jetzt nicht.
Ja, klar.
Also ich kann mich erinnern, als ich laut war es und schön war es jetzt, also als ich dann dort aufgebrochen bin vom Stadion weg, kam dann so eine kleine Eisenbahn ums Eck gefahren, so eine Eisenbahnpark hieß diese Anlage da direkt am Stadion. Da kann man mit so einer kleinen Eisenbahn halt ein bisschen rumfahren. Also es war eigentlich ganz nett.
Ach, nett.
Ein Tiergarten gab's.
Ich habe natürlich eher das Spiel im Auge. Ich habe natürlich eher das Spiel im Auge gehabt, das FC Augsburg. Das war ja jetzt kein klassischer Augenschmaus.
Nein, ich weiß nicht zwingend einer, aber das haben wir schon verdrängt.
Genau, richtig. Also der klassische, ganz, ganz klassischer Pokalauftritt des FC Augsburg in der ersten Runde. Musst du weiterkommen, hat man gemacht. Es gibt viel Luft nach oben, auch das kann man, glaube ich, sagen, aber unterm Strich verdient, auch wenn es natürlich knapp war. So, machen wir einen Deckel drauf.
Jawohl.
Ich glaube, jetzt haben wir alles. Gibt es von dir irgendwas noch, was du loswerden möchtest, Marco?
Nein, glaube, bei mir alles soweit. Okay. Bin rundum zufrieden.
Na, immerhin. Ich möchte mich kurzzeitig verabschieden, weil das nächste Spiel ist das erste Bundesligaspiel. Und da bin ich schon im Urlaub, tatsächlich.
Ach, schon.
Genau. Und deswegen werdet ihr sowohl beim Spiel gegen Schalke als auch beim Spiel in Frankfurt nicht mich hören, sondern die Kollegen Manuel André respektive Felix Gnoike, die mich da schon vertreten haben. Erfahrene Viererkettenhörer kennen diese Stimmen und die Kollegen. Und ich bin überzeugt, die machen das ganz doll. Und ich freue mich im Urlaub auf neue Folgen der Viererkette. Ihr euch hoffentlich auch. Die nächste Folge gibt's, weil Schalke am Sonntagabend ist.
Ja.
Irgendwann, nehme ich mal an, im Laufe des Montags. Wahrscheinlich, denke schon.
Wenn kein Schulanfang ist, aber das müssen wir dann sehen.
Nee. Also in Bayern zumindest nicht. In Bayern nicht. Deswegen kann ich ja nur wegfahren.
Ja, richtig.
So. Deswegen.
Vielleicht nach Cottbus, Sinne. Aber da ist schon Schule jetzt. Also,
auch schon. Ja, ich fahr eher in Süden, glaube ich. Also, ist Cottbus bestimmt auch schön.
Ja, sehr schön. Sehr schön. Kannst du Eisenbahn fahren und so toll.
Mal gucken. Ja. So. Ich sage vielen Dank an alle, die zugehört haben. Ich sage vielen Dank an alle, die uns weitersagen, dass es uns gibt, an Bekannte, Freunde, Verwandte, sonstige FCA-Fans. Tut das auch weiterhin so zahlreich, freut uns sehr. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt gesund, gehabt euch wohl und wir hören uns dann, also ich höre euch und ihr mich, also ich höre euch gar nicht, aber ihr hört mich dann wieder ab Mitte September einfach. So. Schaffen wir.
So machen wir das.
Vielen Dank, Marco.
Sehr gerne.
Dann auch, dann bis denne und bis bald. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.